Eine kurze Vorbemerkung. Ich arbeite bei Zeit Online. Zeit Online und die Zeit sind getrennte Einheiten. Das heißt, eigenständige Redaktionen, eigenständige Ideen, eigenständige Umsetzung. Ich rede heute über Zeit Online, nicht über die Zeit. Die hat eigene Kanäle, um ihre Leser zu finden. Das sind hier unsere. Genau. Ich glaube, das Wichtigste ist dieses Chart. Das zeigt, woher kommen eigentlich die Leute, die bei uns auf der Website oder auf unsere Inhalte klicken, sie lesen. Und da sehen Sie noch einen relativ großen Anteil, 55% kommen direkt auf die Website. Das ist für deutsche Online-Medien ziemlich viel. Das heißt zwei Dinge. Zum einen heißt es, wir haben eine starke Marke, das ist gut. Zum anderen heißt es, wir haben möglicherweise eine schlechte SEO-Optimierung. SEO, also auf Suchmaschinen wie Google abgezielte Optimierung der Seite. Es gibt Seiten, die sind da sehr viel stärker, was den grünen Anteil, die 30% Google angeht. Welt Online und so machen da sehr viel mehr und kriegen sehr viel größere Anteile ihrer Leser über soziale Netzwerke, über die Google-Suche und Google News. Bei uns ist das noch vergleichsweise wenig. Wie gesagt, man kann es positiv sehen, man kann sagen, wir haben eine starke Marke, man kann es negativ sehen. Wir sehen es als Teil einer Entwicklung. Das Netz verändert sich, die Medienwahrnehmung im Internet verändert sich und damit werden sich auch diese Werte verändern. Das sind Werte aus diesem Jahr. Was Sie dann noch sehen ist, ein vergleichsweise kleiner Anteil Facebook, 5%, das Gelbe, und ein noch viel kleinerer Anteil Twitter, weniger als 1%. Das ist insofern etwas verwirrend, weil man aus unserer Sicht nicht unbedingt an diesen Zahlen erkennen kann, wie groß das Engagement eines Lesers mit unserer Marke oder unserer Zeitung oder unserem Angebot ist. Ich erkläre dazu gleich noch ein bisschen was. Interessant für uns ist das Rote, 1% Wikipedia. Das heißt, 1% unserer Leser kommen über Wikipedia-Links zu uns. Das ist relativ selten. Das heißt, dass wir auch als Marke stark wahrgenommen werden und als Quelle wahrgenommen werden, die in Wikipedia verlinkt ist. Und Wikipedia ist sehr groß, sehr mächtig, für uns relevant. In den anderen versteckt sich auch noch was, in diesen 8% andere, was auch interessant ist, nämlich viele Blogs und Konkurrenten, die ebenfalls auf uns verlinken. Komme ich auch gleich noch dazu. Also, genereller Überblick. Relativ viele kommen noch direkt, was jetzt nicht heißt, über welches Gerät, also mobil oder stationär. Und ein inzwischen relativ großer Anteil, 30%, kommen direkt über Google-Dienste. Das meint alle Google-Dienste, also Google News, Google Search, Google Plus. Ich möchte kurz auf die Besonderheiten eingehen, weil das, glaube ich, das Wichtige ist für dieses Thema heute hier, also wie man gefunden wird im Netz und wie man sich auffindbar machen kann. Weil wir haben, wie gesagt, einen für uns erstaunlich interessanten Anteil, auch wenn es nur 1% sind, die über Wikipedia und über Blogs kommen. In den Referrern, die wir auf unseren Servern sehen, wo Leute herkommen, tauchen viele Blogs auf. Bildblog, Fefe, ich weiß nicht, ob Sie Fefe kennen vom Chaos Computer Club, die Nachdenkseiten, die bringen relevante Leser zu uns. Was für uns ein Zeichen dafür ist, dass wir im Internet relativ gut vernetzt sind. Und das ist, glaube ich, der Hauptgedanke, der für uns hier eine Rolle spielt, Vernetzung. Es geht für uns nicht darum, eine Seite, ein Silo ins Netz zu stellen und zu sagen, hier sind wir, kommt her und guckt uns an. Sondern es geht für uns in erster Linie darum, zu sagen, wir haben ein Angebot, aber wir gehen auch dahin, wo ihr seid und versuchen dort mit euch zu reden. Und wir versuchen uns im Netz zu bewegen und so zu denken, wie das Netz denkt. Und das heißt auch zum Beispiel, dass wir auf Konkurrenten verlinken und Konkurrenten auf uns. Das ist im Internet völlig normales Verhalten. Da wird sozusagen eine solche Seite nicht wahrgenommen als eigenständige Seite, sondern ein Leser kommt beispielsweise über Google auf einen Artikel, liest den Artikel, interessiert sich für einen Fakt darin, klickt auf den Link, der da enthalten ist und landet bei Spiegel Online oder eben bei Wikipedia oder ganz woanders. Möglicherweise kommt er zurück, möglicherweise auch nicht. Vor einigen Jahren wurde sowas als große Gefahr wahrgenommen, im Sinne von, die sind weg, die kriegen wir nie wieder. Inzwischen sind wir da, glaube ich, etwas weiter und sagen, naja, sie merken sich möglicherweise, durch wen sie wohin gekommen sind und man erntet zwar vielleicht keine Klicks, die sich vermarkten lassen, aber man erntet Glaubwürdigkeit. Und das ist ein, wie wir finden, sehr viel wichtigerer Faktor inzwischen im Netz. Das heißt nämlich, durch Links, das ureigene System des Netzes, vernetzt man sich und man zeigt, dass man das Netz versteht als Medium und zu nutzen bereit ist. Denn nur wer bereit ist zu linken und verlinkt zu werden, der wird im Netz auch wahrgenommen und gefunden, weil die Leute eben nicht, bei uns noch zum großen Anteil, aber grundsätzlich nicht, über die direkte Seite kommen. Für uns heißt das, dass wir in unseren Texten stark bis exzessiv verlinken, also externe Links nutzen und setzen, im Text selbst, sogenannte Textlinks. Ne? Sie sehen, es sind da unterstrichen und sie werden weitergeschickt. Also ganz klassisch, wir sind Journalisten, wir verlinken zu unseren Quellen, wir wollen unseren Lesern zeigen, woher wir unsere Informationen bezogen haben, wir wollen uns transparent machen, wir wollen erklären, das hier war die Originalinformation, das hier ist unsere Haltung dazu, bild dir selbst deine Meinung, möglicherweise kommst du ja zu dem gleichen Schluss, auch das zahlt sehr in die Glaubwürdigkeit eines solchen Produkts ein. Wir verlinken selbstverständlich zu anderen Aspekten einer Geschichte, weil es macht keinen Sinn, in einem Nachrichtenmedium, was wir sind, jede Geschichte komplett erzählen zu wollen. Die Zeit haben die Leute nicht und den Willen haben die nicht und so eine Geschichte liest sich auch nicht, wir sind nicht das Dossier der Zeit. Nachrichtentexte sollen kurz, knapp über einen Fakt informieren. Das heißt, dass wir zu Nebenaspekten verlinken. Und wenn der Nebenaspekt bei Wikipedia steht, dann verlinken wir zu Wikipedia. Und wenn er bei der Süddeutschen steht, dann verlinken wir zu der Süddeutschen und haben damit kein Problem. Auch das zahlt letztlich in das ein, was wir Glaubwürdigkeit nennen. Und wir werden wahrgenommen, da verändert sich Journalismus ja gerade sehr stark, nicht mehr primär als diejenigen, die eine Geschichte erzählen, sondern daneben auch noch als diejenigen, die neben der Geschichte, die sie erzählen, Inhalte kuratieren, sagen wir dazu. Also auswählen, was wichtig ist und dem Leser präsentieren. Und zwar auswählen aus dem Gesamtangebot der Medien, die es gibt und nicht nur aus unserem. Selbstverständlich verlinken wir auch intern zu eigenen Texten, wenn wir der Meinung sind, hier steht auch noch ein wichtiger Aspekt für dich. Aber das ist wirklich nur ein kleiner Teil. Und das zeigt sich dran, ich habe das mal auszählen lassen. Wir haben auf unserem Textkorpus 17 Millionen externe Links bei ungefähr 400.000 Texten. Nicht alle davon sind interne Textlinks zu Konkurrenten und so weiter, aber es ist ein relativ großer Anteil der von externen Links in unseren Artikeln. Kommen wir zum Punkt. Das war der Punkt, wie die Leser uns finden. Kommen wir zum Punkt, wie wir die Leser finden. Auch das ist ja Teil des Internets, dass man sozusagen, dass es nicht viel nutzt, eine eigene Community aufbauen zu wollen, wenn es schon welche gibt, sondern dass es manchmal sinnvoller sein kann, dorthin zu gehen, wo Leute schon sind und mit ihnen dort zu reden. Natürlich wollen wir in erster Linie, dass Menschen auf unseren Seiten diskutieren und machen da viele Angebote. Wir wollen auf unserer Seite mit den Lesern in Kontakt kommen und machen viele Angebote. Aber selbstverständlich nutzen wir auch alle Angebote, die das Netz so bietet, die bestehenden Communities, um dort mit Lesern zu reden. Darum geht es für uns. Es geht weniger oder nur zum Teil für uns darum, auf solchen Netzwerken unsere Inhalte zu präsentieren. Das funktioniert im Internet, glauben wir, auch nicht so reibungslos, sondern es geht zum großen Teil darum, zu kommunizieren, ansprechbar zu sein. Die Möglichkeit zu geben, mit uns in Kontakt zu treten. Dafür ist Facebook ein guter Ort. Wir haben nicht so viel wie ProSieben, aber wir haben eine relativ starke Facebook-Seite für deutsche Nachrichtenmedien. Und wir haben ein paar Sachen festgestellt, die für uns sehr interessant waren und die genau zu diesen Schlussfolgerungen geführt haben. Facebook-Leser sind nicht unbedingt Zeit-Online-Leser. Facebook-Leser sind nicht unbedingt Zeitungsleser und Facebook-Leser oder Nutzer sind nicht unbedingt Fernsehnutzer. Das sind sozusagen Menschen, für die Facebook das wichtigste Nachrichtenmedium ist. Die wachen morgens auf, machen ihr Handy an und schauen auf Facebook. Ich schaue auf meine Mails, sie schauen auf Facebook. Und beziehen einen großen Teil ihrer Informationen über dieses Netzwerk. Das heißt, für uns, wir müssen da hingehen, wir müssen da sein und wir müssen dort mit ihnen reden und versuchen, dort unsere Inhalte irgendwie sichtbar zu machen. dazu gehört, dass man, wenn man in einem fremden Gebiet ist, Facebook gehört uns nicht, das hat eigene Regeln, muss man sich denen irgendwie anpassen. Und Facebook hat so ein paar technische Besonderheiten, zum Beispiel wird Spam von Facebook runtergeregelt. Wenn Facebook feststellt, dass ein Aussender in sehr hoher Frequenz Nachrichten postet, dann dimmt Facebook das runter und zeigt die nicht mehr allen Nutzern in dieser Frequenz. Weil Facebook sagt, die Leute sind gelangweilt davon, die wollen es nicht, die fühlen sich zugespammt. Also könnt ihr zwar eure Sachen hier reinschicken in unseren Silo, aber wir zeigen es nicht mehr allen. Meine Güte. Entschuldigung. Für uns hat sich daher ein ungefährer Wert von 6 Beiträgen pro Tag herausgestellt. Das heißt, mehr unserer Inhalte posten wir nicht auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite. Um nicht heruntergeregelt zu werden, damit sind wir relativ gut sichtbar. Wir setzen eben auf ein generisches Wachstum, also auf eine Glaubwürdigkeit, Wahrnehmbarkeit. Und in erster Linie die Kommunikation. Das Wichtigste für uns ist tatsächlich, dass dort ein ziemlich großes Team sitzt, die kommunizieren. Also die gucken, wer postet da unter solch einem Posting, wer kommentiert da was, wer redet mit uns, wer macht uns Angebote, wer beschimpft uns und darauf reagieren. Jeder Redakteur bei uns ist angehalten, das auch zu tun. Wir tun es auch unter unseren Texten in diesen Netzwerken, aber wir haben auch eigene Teams dafür, die sich darum kümmern oder ein eigenes Team von mehreren Leuten. Ähnlich ist es bei anderen Netzwerken. Wir sind auch stark auf Google Plus vertreten. Auch das zeigt sich wieder. Google Plus ist eine ganz eigene Community, die mit Facebook nichts zu tun hat. Da sind andere Leute. Die sind eher Männer, die sind technikaffiner, im Durchschnitt etwas älter als Facebook-Nutzer. Und das heißt für uns, wir können möglicherweise nicht den gleichen Inhalt, der bei Facebook erfolgreich war, erfolgreich bei Google Plus posten. Wir müssen uns also überlegen, braucht es andere Inhalte? Müssen wir die anders präsentieren? Müssen wir mit den Leuten anders reden? Wir experimentieren damit bis heute mit diesen Netzwerken und suchen Wege der Kommunikation und können nur sagen, dass es spannend ist und erfolgreich. Das für uns das als journalistisch ertragreichste ist das hier, weil auch das wieder eine eigene Community ist und eine sehr medienaffine. Twitter in Deutschland wird von nicht allzu vielen Leuten genutzt, deswegen man sieht auch, wir kriegen relativ wenige Links durch Twitter auf unsere Seiten. Aber was wir sehr viel kriegen, sind Informationen, Hinweise, Tipps, weswegen wir Twitter sehr stark nutzen. Jedes Ressort hat einen eigenen Twitter-Kanal, fast jeder Redakteur hat einen eigenen Twitter-Kanal, die Hauptseite hat einen eigenen Twitter-Kanal und Twitter ist aus meiner Sicht das beste Medium als Nachrichtenmedium, um zu recherchieren zum Beispiel, um mit Leuten zu reden, die einem Hinweise geben können. Es ist nicht unüblich tatsächlich, dass Redakteure bei uns, ich mache das auch gelegentlich und es funktioniert, über ihren privaten Kanal oder über einen der Kanäle der Seite Fragen stellen. Ich schreibe einen Artikel über, kann mir jemand helfen, der das weiß? Kennt jemand jemanden, der das kennt? Weiß jemand in Istanbul, der zurzeit auf dem Taxiplatz ist? Und es funktioniert. Innerhalb von Minuten melden sich Leute über diesen Kanal und sagen, ja, kenne ich, weiß ich, kann ich, wie kann ich helfen? Was nur zeigt, dass diese Netzwerke in erster Linie der Kommunikation dienen, nicht der Verbreitung unserer Inhalte, sondern tatsächlich der Kommunikation. Und wenn wir sie dazu nutzen, stellen wir immer wieder begeistert fest, dass das funktioniert, dass die Leute das annehmen, bereit sind, mit uns zu reden. Was allerdings sich dadurch verändert hat, ist die Selbstwahrnehmung als Journalisten, weil sie, wenn sie sich auf diesen Netzwerken bewegen, eben nicht als Kai Biermann, der Redakteur von Zeit Online, wahrgenommen werden, sondern als der Nickname, mit dem sie sich da rumtreiben. Das heißt, mit den meisten Leuten da auf Augenhöhe reden. Die stehen plötzlich vor Ihnen, virtuell, und richten nicht einen Leserbrief an eine Redaktion irgendwo weit weg. Das verändert viel in der Selbstwahrnehmung von Journalisten, zum Guten, wie ich finde. Und wenn einem als Journalist das gelingt, wird es sehr positiv aufgenommen. Also die Leute sagen, hey, man kann mit euch reden, super. Das funktioniert umso besser, je besser man diese Reaktion auch einbindet. Also zum Beispiel ist es bei uns nicht unüblich, wenn wir so eine Frage gestellt haben auf Twitter, natürlich die Leute auch zu erwähnen im Text, nicht auf Twitter nur, sondern auch im Text zu schreiben. Und Dank an die Twitterer sowieso und sowieso für die Hilfe, für den Link, für das Bild, für den Tipp. Was so eine Art Feedbackschleife ist, die wieder einzahlt in die Glaubwürdigkeit. Das ist schon mein letztes Slide. Das ist eine Visualisierung der Tweets in Europa des letzten Jahres. Die hat Twitter gerade veröffentlicht bei Flickr, einem Fotonetzwerk. Das zeigt ein paar interessante Dinge. Wenn man sich das näher anguckt, sieht man zum Beispiel, dass Deutschland relativ schwach ist. Tatsächlich in Deutschland wird nicht so viel getwittert. Moskau ist sehr stark. Großbritannien, die Benelux-Länder sind sehr stark. Aber es zeigt für mich was viel Interessanteres, nämlich Vernetzung. Es ist ein Netzwerk. Es gibt ganz viele Verbindungen untereinander. Es gibt, Sie sehen zum Beispiel die Fährverbindungen, ne, von Großbritannien nach Frankreich und so und Sizilien. Die sind schwarz, da wird viel getwittert auf der Fähre. Was für uns heißt, wir sind kein Silo, in den wir irgendwas reinkippen und hoffen, dass die Leute zu uns kommen, sondern wir bewegen uns in einem Netzwerk und wir müssen uns in diesem Netzwerk vernetzen. Wir müssen an andere Orte gehen und dort mit den Leuten reden. Das ist für uns die wichtigste Erkenntnis und die funktioniert. Der Anteil der Leser, die über solche Netzwerke zu uns kommen, steigt und er wird, so glauben wir, in den kommenden Jahren noch viel stärker steigen und viel wichtiger werden. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, auch hochspannend. Ich habe noch ein oder anderthalb Fragen, auch wenn die Zeit ein bisschen vorangeschritten ist. Vielleicht können die Kollegen schon den Rechner wieder rumwechseln in der Zwischenzeit, auch wenn die Technik-Break manchmal interessante Verschnaufpause sein kann, um Sachen zu verarbeiten. Was ich verstanden habe, ist, dass Sie Social Media sehr ernst nehmen in der Eigenlogik. Also nicht sagen, das nehmen wir einfach als einen Kanal, da kommen Sachen zu uns, sondern wenn wir damit was machen, müssen wir die Logik, die dort herrscht, die Kommunikationsregeln, die da dominieren, tatsächlich auch verstehen und Teil des Ganzen werden. Und ich hatte auch mitbekommen, Sie sehen, das verändert Journalismus an sich und das verändert auch Grenzen von Organisationen. Bin ich jetzt eigentlich hier als Redakteur unterwegs oder bin ich als Teil des Systems Zeit Online unterwegs?
Das führt gelegentlich zu Verwirrung, ja.
Die ganz schlichte Frage, die ich habe, ist, wie aufwendig ist das eigentlich? Monitoren Sie auch, was bedeutet das jetzt eigentlich von den Zeitaufwänden her? Es liegt nahe, das muss man so machen, damit es Erfolg hat, aber das ist so aufwendig, dass es nicht mehr vergleichbar ist mit Research, die man sonst gemacht hat oder traditioneller Werbung. Schätzen Sie das auch ab oder sagen Sie einfach, da müssen wir dabei sein, dementsprechend ist es der Mühe wert?
Ich sage es mal provokant, die Frage verstehe ich nicht. Weil mein Tag hat ja immer noch nur 24 Stunden. Das heißt, es verschiebt sich ja nur die Wahrnehmung, die ich einem bestimmten Bereich meiner Arbeit gebe. Wenn ich früher zum Beispiel in einem 8-Stunden-Tag, sagen wir, 2,5 Stunden am Telefon war, um Informationen zu bekommen, so bin ich heute 2,5 Stunden im Internet und nur noch 10 Minuten am Telefon, zum Beispiel. Fiktives Beispiel. Das heißt, es verschiebt sich ja nur der Fokus meiner Aufmerksamkeit auf einen anderen Aspekt, eben zum Beispiel auf Social Media. Es verschiebt sich nicht die Idee meiner Arbeit. Ich recherchiere immer noch, ich kommuniziere immer noch, das habe ich auch früher getan, eben am Telefon. Ich bin zu einer Zeit Journalist geworden, als es nur das Telefon gab und noch kein Internet in Redaktion. Und es war eine unglaublich mächtige Waffe, man konnte mit dem Telefon wahnsinnig viel machen und man brauchte halt entsprechend lange. Heute habe ich das Internet und auch das Internet ist eine wahnsinnig mächtige Waffe, man kann da sehr viel erfahren und muss es nur nutzen. Und insofern verstehe ich, wie gesagt, tatsächlich die Frage nicht, weil der Fokus verschiebt sich, ja. Mhm. Aber aufwendig oder nicht aufwendig, was heißt das? Also dafür ist Telefonieren weniger aufwendig geworden und andere Tätigkeiten auch.
Mhm. Okay, nachvollziehbar. Die zweite Frage, am Anfang hatten Sie so einen Chart, wo Sie zeigen, wie kommen die Leute eigentlich zu Ihnen. Man hatte danach den Eindruck, diese unterschiedlichen Kanäle optimieren Sie eigentlich alle gleichgewichtig. Oder gibt es bei Ihnen eine Untersuchung, das sind eigentlich Zielgruppen, die wir haben wollen, dazu müssen wir eigentlich eher schauen, wie wir uns Suchmaschinen optimieren, dafür müssen wir jetzt nicht unbedingt bei Facebook sein.
Also ich gebe zu, dass die Suchmaschinenoptimierung bei uns keine allzu große Rolle spielt. Wir tun das natürlich. Da ist ein Mensch mit beschäftigt, der ist auch gut und arbeitet viel, aber es ist nicht unser Hauptaugenmerk. Unsere Idee ist tatsächlich eher die des generischen Wachstums. Das heißt, wir versuchen, das ist der längere, teurere und mühsamere Weg, aber er funktioniert, glauben wir, wir versuchen, in der Logik der Netzwerke, so wie Sie sagten, zu wachsen und uns bei jedem Netzwerk zu überlegen, was bietet es, wie können wir das nutzen, wie müssen wir uns dem anpassen, wir sind da ja Gast, ne? Wir sind Gast bei Twitter, wir sind Gast bei Facebook und wenn uns das gelingt, merken wir auch, dass es funktioniert und dass es angenommen wird und dass die Reaktionen positiv sind und dann haben wir es halt getroffen, aber es ist ein stetes Experimentieren, ja.
Okay, ich danke Ihnen ganz herzlich nochmal für den Input.